Gebet, mein Gebet heute Abend, Herr, begegne mir. Wir sind in der Endzeit, in den letzten Tagen, und ich möchte heute über Prophetie ein Stück weit reden, natürlich auch geistliche Themen mit verwenden. Sind wir wirklich in den letzten Tagen? Sind wir wirklich in der Endzeit? Das wird mein Thema sein. Aber bevor ich darauf eingehe, möchte ich für morgen früh einladen. Morgen früh habe ich ein sehr gutes Thema, ein sehr wichtiges Thema. Was musst du oder was muss ich tun, um meine Probleme zu lösen? Hast du Probleme? Und bestimmt, wenn du dein Leben anschaust oder deine Umgebung, da ist da aufzuräumen, dort was zu machen und da was anzupacken. So, was musst du tun oder wie geht es mit uns weiter? Was muss ich tun, um meine Probleme zu lösen? Dann am Mittwoch wird es sein, Gottvertrauen ist nicht schwer, leicht gesagt. Wenn du glaubst, wenn du das weißt, wie das funktioniert, ist einfach. Ich möchte dir einen Weg zeigen, wie man Gott vertraut in kleinen Dingen. Wir fangen ganz klein an, nicht die großen Dinge. Lass uns in kleinen Stücken, kleinen Schritten. In kleinen Schritten wird die Welt eingenommen. Dann Freitag, 19 Uhr, nächste Woche, wird das Thema sein, wann wird die Welt anders? Du sehnst dich nach Veränderung. Wann wird die Welt, wann wird die Politik anders? Wann wird die Religion anders? Wann werden die Menschen anders? Alle so lieblos, Ellenbogen, jeder versucht sich durchzusetzen. Wann wird die Welt mal anders, wo Liebe herrscht? Wann kommen wir dorthin? Passt aber auch eigentlich das Thema schon von heute ein wenig dazu und ist eine Vorbereitung darauf. Dann Samstag, du bekommst, was du siehst. Also das ist auch in der Bibel ein Prinzip. Abraham, was du siehst, so viel, wie viele Sterne du siehst, wie viele Sandkörner du siehst, so zahlreich soll deine Nachkommenschaft sein. Also was du nicht siehst, was du dir nicht vorstellen kannst, kannst du auch nicht bekommen. Also die Vorstellung wird das Thema sein. So, sind wir in den letzten Tagen? Warum ist das wichtig, dass wir wissen und verstehen, dass es vielleicht doch die letzten Tage sind? Erst im letzten Augenblick, und das ist für mich also ein Phänomen, wenn ich so die Bibel studiere, erst im letzten Moment, kurz vor 12, kurz vor Mitternacht, greift Gott immer ein. Also immer kurz vor Mitternacht, bevor 0 Uhr ist, bevor es nichts mehr geht, greift Gott ein. Und zwar, ich möchte als Aufhänger die Geschichte von Lot nehmen in Sodom. Und wir leben vielleicht auch in dieser Welt wie Lot in Sodom. Also die Welt ist gerichtsreif. Und dann im letzten Moment, als der Lot seine Töchter anbietet, den Sodomiter, und sagt, nehmt doch meine Töchter. Und so weiter, ihr müsst nicht euch an den Engeln da vergreifen, die gerade bei mir zu Besuch sind. Er hat Gastrecht gewährt. Und Gastrecht war den Beduinen und war den Leuten wie Lot sehr heilig. Und er bietet also Gastrecht an und sagt, bitte nimm meine Töchter, aber lass doch die Männer in Ruhe. Und da kommt der Engel, packt am Kragen, zieht den Lot rein. Im letzten Moment, bevor Lot eine Dummheit begeht, greift Gott, lass uns mal sagen, Gott oder die Engel ein. Und so ist auch in unserem Leben. Gott greift immer im letzten Moment. Und wenn du weißt, wann der letzte Moment ist, der letzte Augenblick, kurz vor 12, dann kannst du sagen, ja, dann warte ich auf so lange werde ich noch aushalten und so lange werde ich noch verkraften. Sind wir in den letzten Tagen? Ich will das genau wissen, damit ich weiß, greift Gott heute noch ein oder wird er morgen das eingreifen oder wann wird er eingreifen? Gott greift ein, wenn wir das letzte verzweifelte Angebot machen und sagen, dann nimmt alles von mir aus, nimmt alles, räumt alles weg, packt. Also wenn du nichts mehr hast, wenn du auf Nullpunkt angekommen bist, dann greift Gott ein. So ist auch Gott. Und ja, vielleicht hast du nichts mehr anzubieten, dann sagst du Gott, jetzt nimm mich. Sind wir in den letzten Tagen? So, auch in der Bibel, zuletzt, wenn es nichts mehr geht, dann müssen sich alle Knie beugen und alle Zungen müssen bekennen, dass Jesus der Herr ist. Aber es muss zuerst nochmal vieles andere drumherum geschehen. Gerichte werden immer über die Welt gehen. Ich will das auch dich trösten und sagen, verlier den Kopf nicht, dreh nicht durch und so weiter. Es kommt immer wieder, Geschichte wiederholt sich, alle 70 Jahre neue Auflage. Also neue Generation und neue Menschheit, wieder neue Erlebnisse, Eindrücke, neue Technik, aber der Mensch bleibt Mensch, was er ist, also das wiederholt sich. So auch in der Bibel, das letzte Gericht, erst das letzte Gericht, nicht die Gerichte, die sofort laufen sind, sondern das letzte Gericht ist erst Jesus übertragen. Also wo er kommt und dann die Macht antritt und anfängt zu regieren, wo er dann die Gerichtsengel gelöst werden, die auf den Tag und Stunde in der Apokalypse, in der Offenbarung gebunden sind. Der Ausdruck letzte Zeit steht in 2. Timotheus Kapitel 3, Vers 1 und die folgende Verse. Das sollst du aber wissen, Timotheus, dass in den letzten Tagen schlimme Zeiten eintreten werden. Die gibt's immer. Die schlimmen Zeiten waren schon immer. Also niemand soll sagen, dass so die Zeiten sind jetzt erst schlimm. So schlimm wie es heute gab es immer wieder, nur andere Vorzeichen. Aber das sollst du wissen, die Menschen werden sich selbst lieben, geldgierig sein, prahlerisch, überheblich, lästerer, den Eltern ungehorsam, undankbar, unheilig, lieblos, unversöhnlich, verleumderisch, unbeherrscht. Das waren sie schon immer. Aber hier, kurz bevor der Herr kommt, bevor das passiert und so weiter, werden roh sein, dem guten Feind, Verräter, leichtsinnig aufgeblasen. Sie lieben das Vergnügen mehr als Gott. Also du sollst wissen, in den letzten Zeiten wird es ganz extrem sein, aber das ist nur eine Neuauflage der Geschichte. Da wird alles kommen, was je in der Menschheit gab, und zwar auf einmal, so als Spitze des Eisberges. Die Menschen waren immer böse, zu allen Epochen. Geldgierig, Lästerer, Eltern ungehorsam, undankbar und so weiter. Das waren sie immer. Zur Zeit Neros, denke ich nur, und Römer. Und wenn ich so Geschichten lese, die Römer waren schlimmer, als vielleicht heute die Leute sind. Aber, naja, wir haben das alles vergessen, das dunkle Mittelalter. Man hat gar nicht mehr aufgeschrieben, so viel Negatives ist da passiert. Oder ich denke nur an die Kreuzzüge, wie brutal die da waren. Ich denke nur an die Französische Revolution. Die Menschen waren immer brutal. Die haben keinen Respekt mehr vor Gott, Kirche, Religion und sonst nichts mehr gehabt. Oder zur Zeit Stalins oder Mao Zedongs. Also wenn ich dann denke, also die grausamen Zeiten von Stalin, denke ich nur an Hitler oder die ganzen Konzentrationslager. Es waren immer böse Zeiten. Die Menschen waren immer brutal. Aber hier, bevor der Herr kommt, und dann kommt der Herr in dieser Situation, die letzte Zeit ist etwas anderes. Die letzte Zeit, die letzten Tage, die bezeichnen, wo der Messias kommt, wo der Herr dann seine Füße auf den Ölberg setzt. Wieder in 2. Petrus 3, da lesen wir auch von den letzten Zeiten, da heißt es, dabei sollt ihr wissen, dass am Ende der Tage Spötter kommen werden. Spötter gab es schon immer. Ich möchte es nur einfach sagen, vergiss es nicht, weil Leute sagen, ja, das hat schon immer gegeben. Erdbeben hat schon immer gegeben. Katastrophen hat schon immer gegeben. Und was soll da was Besonderes sein in der Endzeit, wenn der Herr kommt oder was wir von den letzten Tagen sprechen? Das sollt ihr aber wissen, dass am Ende der Tage Spötter kommen werden, die nach ihren eigenen Begierden leben und wandeln. Und dann werden sie sagen, wo ist die Verheißung seines Kommens? Dass die Christen dann befragt werden, wo ist das? Die Gläubigen, die Väter sind entschlafen, die Apostel sind entschlafen und es bleibt immer so, wie es am Anfang war. Also hat sich nichts geändert. Die Erfüllung der letzten Tage liegt im Kommen Jesu, in dem Kommen des Messias. Sonst ist alles wie gehabt. Da gibt es keine große Veränderung. Die schlimmen Zeiten sind immer da. In 1. Johannes Kapitel 2, Vers 18, da heißt es, Kinder, es ist die letzte Stunde. Also Johannes schreibt an die Gläubigen, und wie ihr gehört habt, dass der Antichrist kommt, so sind nun viele Antichriste bereits ausgegangen. Das Antichristliche gab es schon immer. Es gab immer Widersacher Gottes und es gab immer wieder Feinde Gottes. Und daran sollt ihr erkennen, dass die letzte Stunde ist. Sie sind von uns ausgegangen, aber sie waren nicht von uns. Und wenn sie von uns gewesen wären, wären sie bei uns geblieben. Also der Abfall vom Glauben, dieser große Wechsel, der große Durchgang in der Kirche, Religion. Weißt du, die Leute fangen Feuer und Flamme an und dann verflacht es und verfallen den Sekten, Irrlehren etc. Das gab's schon immer. Das gab's schon immer. Und später heißt, der Herr kann nicht kommen, es sei denn, der große Abfall kommt. Der große Abfall kommt. Aber das war. Es muss etwas anders sein, die letzte Zeit. Dass es gar nicht mehr geht, das ist nämlich nicht mehr anders. Ist so wie beim Lot. Dann müssen die Engel zuschlagen und sagen, Lot, mach die Tür zu. Geh nicht raus zu den Leuten. Und die Sodomiter müssen mit Blindheit geschlagen werden. Es muss etwas passieren, wo Gott eingreift. In vielen Epochen der Zeitgeschichte hat Gott nicht eingegriffen. Es lief einfach weiter. Als die Türken vor Wien lagen oder bestimmte Kriege, war an der 30-jährige Krieg, das sah sehr schauderlich in Deutschland aus, oder Pests und Epidemien waren. Gott hat nicht eingegriffen als solches. Er hat nicht eingegriffen. Hier ist, wo Gott eingreift, wenn es nicht mehr weitergeht, wenn es nicht mehr läuft. Und in meiner Bibel heißt es dann, wenn die Zeit nicht verkürzt werden würde, das ist noch nicht passiert, würde kein Mensch selig werden. Die letzten Tage sind Tage, wo die Menschen nichts mehr machen können, hilflos, ohnmächtig sind. Wo der Gläubige total am Ende ist, wo es keine Kirche mehr gibt, keinen Glauben mehr gibt, keinen Papst mehr gibt, keinen Propheten mehr gibt, keinen Prediger mehr gibt, niemand mehr gibt. Es gibt, die Gläubigen haben abgenommen, die Heiligen haben abgenommen. Das Weißt du, wir predigen oder wir sagen ja Erweckung. Nein, der große Abfall, wo niemand mehr da ist, das für den Herrn einsteht. Das Wort Gottes wird so teuer sein, dass man von einem Ende zum anderen der Erde fährt und sagt, hast du noch ein Wort von Gott? Wo der Mensch, so wie Lot, nur noch eine Verzweiflungstat tut, wo man sagt, also ich will nicht mehr leben, das Leben ist nicht mehr lebenswert. Obwohl wir so viel technische Möglichkeiten haben und uns das Leben bequem machen könnten, aber keine Lust mehr zum Leben. Die Menschen werden depressiv. Und schau heute die Menschheit an, wie depressiv sie ist, gerade im Westen. Wo sind die Leute im Westen, die noch lachen können, die noch Freude am Leben haben? In den Slums, in Indien oder vor allem in Indien, da habe ich in den Slums lachende Kinder gesehen, auf der Straße. Und da spielen sie einfach, dass sie übereinander das Wasser drüber schütten und einfach Freude haben, nur eine Wasserkanne. Und aber hier bei uns, wenn es nicht gleich was Teures ist, was Computer ist oder sonst was ist, ist alles langweilig. Also der westliche Mensch, und es wird immer mehr westlicher, wenn ich nicht das habe, Markenkleider habe und, da bin ich nicht richtig angezogen. Diese charakteristischen, typischen Endzeitmerkmale, die gab es immer und wird es geben, bis Jesus wiederkommt. Das wird sich immer wieder wiederholen. Die Geschichte wiederholt sich. Aber heute spitze ich langsam zu und deshalb, ich frage mich ganz entschieden, sind wir die letzte Generation? Kann das sein, dass wir heute die letzte Generation sind? Oft hat man gedacht, wir sind die letzte Generation. Denn ich denke noch, da gab es Kongresse, da hieß es, die heute noch lebenden Menschen, das war vor dem Zweiten Weltkrieg, heute die noch Lebenden und so weiter, die werden dem Messias begegnen und, der Herr wird kommen und der Herr ist nicht gekommen, weil es bestimmte Zeichen gab. Aber ich frage mich, sind wir die letzte Generation? Und wenn ich die Bibel aufmerksam studiere, nehme die Schöpfung und füllt die Erde und macht euch die Erde untertan. Wir sind die erste Generation, die nicht die Atombombe, sondern die B-Bombe, Bevölkerungsbombe entwickelt haben. Heute 6 Milliarden Menschen. Und es geht rapide aufwärts. Und es wird immer weniger Platz, immer mehr Menschen. Also dass die Bevölkerung, die B-Bombe, und dass man sagt, wir sind zu viele Menschen, wir, und dann versuchen manche und spekulieren und sagen, die Weltbevölkerung müsste auf 500 Millionen runter reduziert werden. Und das kann sein, denn die Bibel sagt, ein Drittel der Menschheit wird sterben. Also sind wir die letzte Generation? Wir können, also wenn ich so nehme, wir können Dinge, die Leute die letzten 5000 Jahre nicht konnten, die können wir tun. Wir können zum Mond fliegen und wieder zurückkommen. Wir können klonen, wir können den Urknall irgendwie nachmachen oder erzeugen. Wir können die Gene, das Lesebuch des Lebens lesen und entziffern. Wir können Herzen verpflanzen. Wir können einiges, was die anderen nicht konnten. Und wenn ich dran denke, 1848 hat ein Patentdirektor hier in Berlin abgedankt und sagt, ich quittiere meinen Dienst. Es gibt nichts mehr Neues zu erfinden. Alles, was man erfinden konnte, 1848, ist bereits erfunden. Und dann 1948, dann kam eine neue Epoche der Erfindungen und Entdeckungen, Computer etc. So, wir können ohne Technik und ohne Computer kaum mehr denken und arbeiten. Wir können Satelliten im Weltraum setzen und dann bis auf paar Meter exakt unsere Position berechnet werden. Fahren Sie nach links, nehmen Sie die nächste Kreuzung rechts. Und wir können, wenn wir wollen, uns per Knopfdruck auslöschen und ausradieren. Also wir könnten durchaus von der Technik, vom Wissen schon einer der letzten Generationen sein. Denn im Propheten Daniel heißt es, und in den letzten Tagen wird das Wissen zunehmen. Das Wissen verdoppelt sich, verdreifacht sich, vervielfacht sich. Also so enorm, wenn ich dran denke, die Karte, die ich in der Schule, den Globus in der Schule gehabt habe, das stimmt nicht mehr. Jetzt in den letzten Jahren, in den letzten 10 Jahren hat sich die Weltkarte sich so verändert. Es gibt so viele neue Länder, neue Regierungen und so weiter. Hat sich so viel verändert. Wir haben alle Naturgesetze, die Gesetze Gottes gebrochen. Es hat noch keine Generation es je geschafft, dass wir die sämtlichen Naturgesetze einfach übergehen können, überspielen können, ob das in Chemie ist, in der Physik ist oder wo auch immer. Wir können Naturgesetze einfach überspringen. Das ist halt nichts Gefährliches, aber es kann sehr gefährlich werden. Wir leben also nicht mehr natürlich. Also wir haben die Nacht zum Tag gemacht und den Tag zur Nacht. Wir leben bereits übernatürlich, wenn wir es so nehmen möchten. Wir sind die Generation der Gesetzlosen. Wir haben Wir haben Gott ersetzt, wir brauchen keinen Gott. Wozu brauche ich Gott? Überleg einmal, wenn ich krank bin, die Medizin ist da. Ich muss nur die richtige Krankenkasse haben. Also ansonsten, wir haben so vieles überwunden. Wenn ich daran denke, unsere Generation ist die schnellste Generation. Noch vor ein paar Jahrzehnte, Jahrhunderte, da ist man mit der Pferdekutsche gefahren, das war schon sehr schnell. Und der Läufer, man hat früher alles nur mit dem Läufer erledigt. Es war sehr schnell. Und dann kam das Tempo, die Autos. Ich habe noch so ein paar alte Predigten zu Hause, wo Leute dann, als die Lokomotive und die Züge erfunden wurden, die Menschen fahren in der Hölle. Auf dem Bild der breite und der schmale Weg, da ist noch aufgezeichnet, wer noch im Zug fährt, der fährt in der Hölle. Aber stellen wir vor, heute rasen wir im Weltraum mit 28.000 Stundenkilometer und merken gar nicht, dass das so schnell ist. Das ist kein Tempo mehr. Tempo ist ein Wort in unseren Duden geworden. Oder dann Sachzwänge. Seit 1960 haben wir ein neues Wort im Duden, Sachzwänge, dass uns Sachen zwingen, wenn die Müllabfuhr nicht funktioniert, wenn keine Wasserleitung, wenn das Wasser irgendwie nicht durch die Leitung kommt. Wir haben also die Gesetze so richtig ausgenutzt und wir verwenden sie und gebrauchen sie. Wir können schneller fliegen als die Vögel, tiefer tauchen als die Frösche. Und wir können mehr leisten als Elefanten. Überleg einmal. So, und das alles nur per Knopfdruck, so in der Großindustrie. Wir setzen Kräfte frei, die bisher gebunden waren. Ich denke nur Atom, Kernspaltung. Jahrtausende hat man geglaubt, Atom ist unspaltbar. Bis dann irgendjemand kam und sagte, doch, wir machen das. Wir können in Bereiche eingreifen, die nur Gott vorbehalten wurde. Die DNA, deine Krankheiten herauszulesen, was für Krankheiten deine Ahnen sogar hatte und was du geerbt hast. Das kann man alles dazu auslesen. Wir haben Gott ersetzt durch unsere Technik und das Joch Gottes abgeschüttelt. Wozu brauche ich Gott? Wenn ich die Technik habe, wenn ich die Medizin habe, wenn ich die Psychologie habe, wenn ich das Wissen habe, wozu brauche ich Gott? Du siehst also, der Mensch hat Gott ersetzt, der Gottlose. Und wir haben den Fluch Gottes irgendwie überwunden. Wenn ich daran denke, wir können Plantagen pflanzen, wir brauchen da nicht den lieben Gott, dass er Regen uns schickt. Wir können das alles bewässern, künstlich bewässern. Und wir sind sogar dabei, auf dem Mond Zuchtanstalten und Plantagen einzurichten. Wir können Häuser bauen auf ganz kleinem Grund, bis in die Höhe und denk an die Wolkenkratzer. Das wäre undenkbar, einen Menschen vor 150 Jahren Wolkenkratzer zu bauen. Wir können die Wüste zum Blühen bringen. Sind wir vielleicht die letzte Generation, die das fertig bringt? Obwohl wir das alles können, sind wir doch ohnmächtig und so hilflos, wenn wir ganz ehrlich sind. Plötzlich, wenn jemand sagt, oder der Arzt sagt, sie haben Krebs oder Tumor oder sonst was. Wenn Stürme kommen, sind wir machtlos. Denk an Katrina, denk an Erdbeben oder Tsunamis. Denk, wenn die Pole schmelzen, Klimakatastrophe kommt. Der Mensch ist doch ohnmächtig, obwohl er so mächtig ist und sich so mächtig spielt. Wenn die Erde bebt, wenn die Gewalten außer Kontrolle geraten. Der Mensch glaubt, er kann alles kontrollieren und berechnen und planen. Das ist auf der einen Seite, der Mensch denkt, er kann. Aber Gott zeigt, auch der hochentwickelte Mensch hat seine Grenzen. Es wird in Grenzen gewiesen, bis hierher und nicht weiter. Und auch wenn er seine Grenzen versetzt, Gott steht immer noch davor, irgendwie blockiert. Wenn jetzt etwas passiert, dann gibt es mehr Tod, als es früher möglich war. Wenn früher irgendwo eine Bombenfabrik in der Nähe war, dann konntest du sagen, nee, da wohne ich nicht, ich ziehe 100 Kilometer weiter. Heute kannst du 1000 Kilometer weiterziehen und wenn ein Tschernobyl-Kraftwerk explodiert, dann bist du auch radioaktiv verseucht. Das betrifft dich nach 1000 Kilometern noch. Und wo sollst du dann hinziehen? Jemand sagt, ich wandere aus. Aber dann habe ich gesagt, ja, wo möchtest du auswandern? Selbst wenn du denkst, du wanderst jetzt aus, denk jetzt Norwegen oder den schönen Lafoten dort und so weiter. Jetzt ist die Nordsee verseucht. Oder der Golf von Mexiko, da wo das ganze Leben sich mehr oder weniger abspielt, läuft irgendwo ein Reaktor aus. Und dann sind ganze Kontinente verseucht und betroffen. Jesus sagt, diese Generation, was er auch immer dabei gemeint hat, diese Generation wird nicht vergehen, bis das sich alles erfüllt. Sind wir die letzte Generation, die diese Erfüllung erlebt, den Schöpfungsauftrag Gottes erlebt und durchlebt und ja erfüllt? Sind wir die Generation, die den falschen Propheten bringt? Und ich denke, wir sind vielleicht dran, denn wenn ich an die vielen Ereignisse denke, an die letzten 50 Jahre. Vor fast 50 Jahren tagte der Zweite Vatikanische Konzil 1962 bis 65 der katholischen Kirche. Und da wurde das ökumenische Zeitalter eingeläutet. Und das Thema des ökumenischen Konzils war, dass wir auf die Religionen zugehen oder dass die Christen, Katholiken jetzt insbesondere den interreligiösen Dialog beginnen mit den Juden, mit den Moslems und anderen Religionen, Kirchen und so weiter. Ein endzeitliches Profil wurde dort aufgesetzt und vorbereitet. Und jetzt nimmt es ganz große Konturen. Ich denke nur dieses Gebet in Assisi, wo der Papst geleitet hat, dass Buddhisten, Moslems, Hindus, ja, alle miteinander irgendwie beten auf ihre Art zu ihren Göttern. Daniel erzählt von dem Standbild des Nebukadnezars, dass Rom wieder auflebt. Rom war die letzte Macht, als Jesus auf dieser Erde war und Jesus kreuzigte. Und Daniel sieht in diesem Standbild vom Nebukadnezar das goldene Haupt, die Schultern, Brust aus Silber und dann Lenden aus Bronze und dann die zwei Beine. Und dann die Zehen vermengt mit Eisen und Erz. Und dann macht er noch einen Satz. Und dieses Reich wird uneins sein. Schau Europa an. Man hat so geschwärmt von Europa. Europäische Gemeinschaft, diese Montanunion, alles Wirtschaft, wir brauchen das. Und jetzt plötzlich kommt Frau Merkel und der Franzose. Und plötzlich erklären sie als, wir bilden jetzt eine europäische Regierung. Genau das, was die Bibel sagt. Die werden da ein, zwei ausreißen, die werden was Eigenes machen. Die ganze Griechenland-Finanzkrise, das spielt alles Rolle. Und ihr Reich wird uneins sein. Hat der liebe Gott das gesagt? Vor 2.500 Jahren. Europa wird uneins sein. Was haben die Leute schon alles probiert, mit Europa zu einigen? Der Einzige, der was vollbracht hat, war Adolf Hitler. Dass er von Gibraltar bis Russland da bis in das Land eingenommen hat. Napoleon war auch einer. Aber jeder große Politiker oder Feldherr, General hat versucht, Europa zu einigen und nicht geschafft. Nach 12 Jahren war das tausendjährige Reich zu Ende. Also ist nicht geschafft und das Reich wird uneins sein. Aber alles, was Hitler wollte, macht jetzt die Europäische Gemeinschaft. Diese Eurozone reicht genau, ist so, was Europa wollte. Oder was Hitler wollte, eine Währung, eine Regierung, eine einheitliche europäische Regierung. Weißt du, nach 70 Jahren wiederholt sich die Geschichte und wird das gemacht, was vor 70 Jahren gepredigt wurde. Wenn du unsere Zeit kennenlernen möchtest, was ist heute los, dann lies die Bücher von 70 Jahren, die dort geschrieben worden sind. Das, was dort gedacht wurde, das wird jetzt realisiert. Eine einheitliche Währung, eine einheitliche Polizei, eine einheitliche, ja, Innenminister, Außenminister, einer regiert. Und wir sind auf dem Weg dorthin. Und wir werden vielleicht schaffen, auf einer friedlichen Art und Weise. Und dann natürlich auf der anderen Seite, was im Nahen Osten passiert, im Mittelmeerraum passiert. Der Seher Johannes, der sieht, also was dort alles sich zusammenbraut. Die 10-10. Und so weiter. Und die zwei Beine. Und wer hätte das für möglich gehalten? Zwei starke Mächte. Diese zwei Zehen, das sind, da ist einmal der Antichrist und der falsche Prophet. Beides ist die Rede. Da ist einmal vom falschen Propheten und vom Antichristen die Rede. Und die katholische Kirche gibt sich aus und sie hat den Stellvertreter Jesu Christi auf Erden. Und der Islam ist das andere Bein. Wir haben den Propheten. Und so wird gefochten und gekämpft, der Prophet. Und beides ist interessant, beides begann zur gleichen Zeit, etwa 600 nach Christus kam Mohammed und 600 nach Christus wurde auch die katholische Kirche gegründet durch Gregor den Großen. So, und nur die Religionen können Frieden auf dieser Welt schaffen. Und du siehst den Besuch des Papstes in Istanbul, Konstantinopel und dann zu den Arabern, wo er dann spricht, dieser Dialog, dieser ökumenische Dialog, nicht mehr ökumenisch von christlichen Gemeinden, sondern ja, Heiden. Und das Schlimme dabei ist, bei dem Gebet, der interreligiöse Gebetsgottesdienst, was sie da hatten, da setzt man auf den Tabernakel Buddha-Statue und so weiter. Und praktisch, da ist nicht mehr das Kreuz, und das Kreuz hat man entfernt aus der Kirche, weil man kann ja nicht zum Kreuz beten, aber über das Tabernakel, wo das Abendmahl da ist, die Hostie, da hat man den Buddha drüber gesetzt. Und ich frage mich, sind wir wirklich in den letzten Tagen, sind wir die letzte Generation? Vielleicht sind wir gerade an der Schwelle einer neuen Zeit. In Amerika, die werden mit ihren Schulden nicht mehr fertig. Wenn ich so Briefe bekomme, mir ist zum Heulen, manchmal, bitte bet für uns, ich muss mein Haus verkaufen, ich finde keinen Käufer, niemand kauft mein Haus. Und jemand anders schrieb, weißt du, ich habe meine Arbeit verloren, ich werde nirgendwo, bekomme keine Arbeit, ich wohne im Auto auf dem Parkplatz vom Shopping Center und so weiter. Und ich kann nicht mehr, weißt du, die Leute können nicht mehr. Und wenn schon Christen nicht mehr können, oder ich denke nur an diese Kristallkathedrale, die mussten da Arbeiter entlassen, ihre Mitarbeiter entlassen, weil sie nicht mehr bezahlen können und sie können bestimmte Dinge nicht mehr aufführen, weil sie kein Geld mehr haben. Die Kirche wird langsam bankrott und pleite. Sind wir in den letzten Tagen oder in den letzten Zügen der Weltgeschichte? Wo sind wir angekommen? Wo stehen wir gerade? Ich bin mal in Weinsberg, das ist bei Heilbronn, in einer Psychiatrie mal gewesen und wollte jemanden besuchen. Dann fahre ich an, parke, kommt ein Mann auf mich zu, können Sie mir sagen, wie spät es ist? Die denken mir nicht dabei und sagen, wie spät es ist. Dann nach einer Weile gehe an der Rezeption, melde mich an, da steht er und komme ich raus. Dann sagt er, Entschuldigung, können Sie mir sagen, wie spät es ist? Sage ich ihm auch wieder, denke mal nicht, vielleicht will er wissen, was, vielleicht wartet auf jemand. Und dann gehe ich wieder, nachdem ich den Besuch gemacht habe, gehe ich an mein Auto zurück und dann steht er wieder da. Dann sagt er, Entschuldigung, können Sie mir sagen, wie spät es ist? Dann sage ich, und ich wusste schon, wen ich schon vor mir habe, jemand, der dort aus der Anstalt spazieren geht. Und dann sagt er, entschuldigen Sie, mein Herr, es wird immer später. Aber der hat mir eine Botschaft gegeben. Es wird immer später. Also von Minute zu Minute wird es später, wird es schlimmer. Es wird nicht mehr so gut, oder es ist nicht mehr so gut, wie es vorher war. Und überleg einmal, so gut, wie du gestern gehabt hast, wirst du heute nicht mehr haben und morgen auch nicht mehr haben. Die Zeiten werden teurer. DAX und die ganzen Aktien, die fallen, die werden noch viel mehr fallen. Und du wirst merken, wie dein Geld auf dem Konto immer weniger wird, obwohl du genug drauf hast. Inflation frisst alles. Oder manche Leute legen dir Geld in Gold an. Und ich sage euch eines, nach der Bibel, wenn ich meine Bibel studiere, die Menschen werden das Gold auf der Straße schmeißen. Niemand wird das Gold mehr haben wollen. Niemand kann Gold essen oder festspüren und so weiter. Niemand wird das Gold mehr haben wollen. Die Bibel sagt, das Gold werden die Leute auf der Straße schmeißen, dass sogar im neuen Jerusalem, dass die Straßen aus Gold nachher gepflastert werden. Die schmeißen es auf der Straße. Das Gold wird keinen Wert haben, aber jetzt natürlich steigt es. Aber es ist eine Sache, wo die Leute denken, das ist unsere Hoffnung. Wir sind nicht erlöst mit Gold und Silber, sondern durch den Herrn. Unsere Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. So, und gerade in der Entwicklung der europäischen Geschichte hat Deutschland so einen sehr starken Einfluss gehabt, oder hat. Deutschland liegt ja mittendrin auf dem Kontinent und Deutschland ist auch die treibende Kraft. Und wenn ich so beobachte, was jetzt alles passiert, mit Vollgas arbeitet Deutschland auf den Antichristen zu und Frau Merkel in aller Liebe und so weiter. Aber weißt du, wir werden gar nicht gefragt. Wir werden in der europäischen Entscheidung gar nicht gefragt. Wollen wir das? Wollen wir? Haben wir Euro gewollt? Sind wir gefragt worden, ob wir Euro haben wollen? Wollten wir das Grundgesetz haben? Wir sind auch nicht gefragt worden, ob wir das Grundgesetz so haben wollen, wie es verfasst worden ist. Wir sind nicht gefragt. Über uns wird es einfach bestimmt. Und wir merken das oft zu spät, wenn es nachher ist. Oder wir gehen nicht in den Krieg nach Libyen. Und jetzt kämpfen doch deutsche Soldaten. Und sind verwickelt. Alles weiß zur Lug und Druck. Oder man liefert wenigstens Waffen an die andere Partei. Was ist das? Ich gehe nicht im Krieg, aber ich liefere die Waffen dazu. In 5. Mose, und ich möchte ein gutes Wort vom Gott weitergeben. Wir sind in der Endzeit, wir leben in der Endzeit, Und wenn solche Sachen passieren, egal in welcher Epoche, selbst wenn Jesus nicht wiederkommen würde in unseren Tagen, während wir noch leben oder in unserer Generation. Aber ich bin überzeugt, wir sind die letzte Generation. Warum ich daran überzeugt bin, warum wir auch in der letzten Generation sein können, weißt du, Jesus sagt, ich komme wie ein Dieb in der Nacht, wo keiner mehr denkt. Weißt du, die Leute sind so mit dummen Gedanken beschäftigt, mit irdischen Gedanken, mit materiellen Gedanken beschäftigt. Die denken nicht an Jesu Wiederkunft. Er kommt wie ein Dieb in der Nacht. Diebe melden sich nicht an. Oder schicken da ein Rundschreiben und sagen, passen Sie auf, verschließen Sie alles. Diebe überraschen, plötzlich, unerwartet. Und Jesus kommt plötzlich. So, aber wenn sowas passiert, egal was passiert, ich möchte dich nur ausrüsten und dir Rüstzeug mitgeben. In 5. Mose 4, Vers 30 und folgende Verse. Wenn du dann in Not bist, egal was passiert, vielleicht ist es meine letzte Predigt, und wenn es meine letzte Predigt wäre, habe ich dir die Wahrheit gesagt, was du tun sollst. Und eigentlich, ich habe mich angewöhnt und ich predige immer so, als wenn das meine letzte Predigt wäre, dass ich keine Gelegenheit mehr habe, dir was zu sagen, dir was mitzuteilen. Ich möchte dir so das Letzte geben mit auf den Weg. Also wenn du alles vergisst, also ich habe es dir gesagt. Wenn du dann in der Not bist, in Bedrängnis und dich all diese Dinge treffen, was alles für die Endzeit vorausgesagt ist, Matthäus 24, die ganze Offenbarung, wo dann die Meere verdrecken, wo ein Drittel der Meere sterben, wo die Bäume sterben, Wald sterben und so weiter. Weißt du, man redet über das alles nicht mehr. Man hat so viel zu reden, dass man das gar nicht mehr alles bringen kann auf einmal. So, wenn du in Not bist, in Bedrängnis und all diese Dinge dich treffen, so wirst du in den letzten Tagen zu dem Herrn, deinem Gott, umkehren und seiner Stimme gehorsam sein. In der Not wirst du zu Gott fliehen. Ob du das glaubst oder nicht, das wirst du tun. Weißt du, in 10.000 Meter Höhe, wenn da ein Flugzeug ist und Turbulenzen kommt, bitte schnallen Sie sich an, bitte beugen Sie sich nach vorne, bitte legen Sie Ihre Hand in den Kopf. Wenn es dann nachher in solche Turbulenzen heißt, da gibt es keine Heiden mehr, keine Atheisten mehr. Da betet jeder zu seinem Gott und sagt, lieber Gott, wenn das meine letzte Stunde sein sollte. Also, du wirst umkehren zu deinem Gott und zu seiner Stimme und wirst gehorsam sein, denn dein Herr und Gott ist ein barmherziger Gott. Er wird dich nicht verlassen und noch verderben. Er wird nach dem Bund fragen oder den Bund aufrichten, dass er deinen Vätern geschworen hat. Er wird es nicht vergessen, wenn die Not anbricht, wenn das passiert. Weißt du, die Bibel sagt, wenn das alles geschieht, erhebt eure Häupter, dann eure Erlösung naht sich, verzweifelt nicht. Gott wird alle seine alten Versprechungen einlösen. Er hat nichts vergessen. Und vor allem, Bruder und Schwester, er hat dich nicht vergessen. Denn du bist sein Kind. Du bist in seinen Händen eingraviert. Und niemand kann dich aus seiner Hand reißen. Er hat dich nicht aufgegeben. Das ist der liebe Gott. Du denkst ja so, Gott hat mich vergessen. Er ist immer noch derselbe. Hat sich nicht verändert. Alles, was er uns verspricht, du und dein Haus, ihr sollt gerettet werden, das geht in Erfüllung. Und zwar nicht nach deinem Zeitplan, nach seinem Zeitplan, nach seinem Terminkalender, nach seiner Uhr. So, Gott bestimmt die Termine, wann was passiert. Also nicht die Engel oder die Heiligen oder der Pastor oder der Prediger oder irgendein Gemeindegründer, ein religiöser Führer. Nein, Gott bestimmt die Termine. Tag und Stunde liegt in seiner Hand, nicht in unserer Hand. In Jesaja, wenn du deine Bibel dabei hast, lass uns noch ein bisschen blättern in Jesaja 14 bis Jesaja 35. Nur einfach nur durchblättern. Das solltest du natürlich lesen. Da ist die Weltgeschichte beschrieben. Ist genauso ein Dictionary fast oder ein Geschichtsbuch. Aber von Gott aus beschrieben, was die einzelnen Völker betrifft. Jesaja 14 bis 35. Da werden die letzten Tage behandelt. Und ich frage mich, sind wir in den letzten Tagen? Und da heißt es, der Herr ist dabei, seinem Volk Ruhe zu bringen. Und liebe Geschwister, und das ist, Gott will seinem Volk Ruhe geben, dass die endlich mal Ruhe haben von dem Teufel, Ruhe haben von den Materialisten, Ruhe haben von den Habgierigen, von den Dämonen, vom Teufel selber. Gott will Ruhe schaffen für seine Kinder. Das ist also ein Kapitel, wird da verwendet. Dann im nächsten Kapitel, da ist ein Spottlied, Gott spottet. Der im Himmel wohnt, lacht und spottet, derer, die hier sich was vornehmen. Wir haben das Sagen. Weißt du, diese ganzen Titanen, unser Titan geht nicht unter. Der hat nicht einmal die Überfahrt bestanden. Und der Mensch, wenn er sich einbildet, uns kann nichts passieren. Als die Russen sagten, von ihren Kraftwerken oder die Japaner. Unsere Kraftwerke sind sicher. Und auch die Deutschen. Unsere Kraftwerke sind sicher. Aber als uns in Japan passierte, haben die Deutschen die Hosen voll bekommen. Und schnell aussteigen. Aussteigen, Leute. Schnell das Schiff verlassen. Aussteigen. So schnell. Noch vorher sagt die Frau Merkel, also wir steigen ein und wir machen weiter. Und plötzlich, wir wollen ja, die war die Erste, die aussteigen will. Du siehst also, da muss nur irgendwo was passieren. Der da oben lacht und spottet ihre. Der da oben, der reibt sich die Hände. Und die Mächtigen werden ohnmächtig plötzlich und benehmen sich lächerlich. Also ich würde so eine Partei, die einmal so und einmal so sagt, gar nicht wählen. Da weißt du gar nicht, wo du dran bist. Die versprechen dir heute Himmel auf Erden und morgen Hagels und Donners und blitzt und kracht. So, weißt du, dann ist weiter die Rede von Schatten des Todesreiches, die schon sichtbar werden überall. Und dann, dass die Könige, ich habe sowas noch nicht gelesen, das habe ich erst recht, als ich das durchgelesen habe, Kapitel 14 bis 35 im Jesaja-Buch, die Könige werden samt ihrem Thron, samt ihrem Parlament, samt ihrer Regierung beerdigt. Die Könige werden samt ihrem Thronen beerdigt, ganze Regierungen. Und hier wird auch der Fall des Königs von Babel aufgelistet. Die Könige werden samt ihrem Thron beerdigt, muss es vorstellen. Die ganze Regierung. Und dann ist die Rede von Moab. Sie alle sind in Trauergewänder, laufen dort herum. Das ist vorbei mit dem ganzen Hochmut und dem ganzen Stolz. Da ist nichts mehr dabei und so weiter. Und dann ist die Rede vom Damaskus. Wir haben auch jetzt, Damaskus ist im Gespräch, in den Medien, die Syrien und so weiter, was da alles so unruhig ist, die sollen gehen, der soll abdanken. Du siehst, wer setzt Regierungen ein und ab? Da wollen die in Amerika oder sonst irgendwo, die in Europa, in Brüssel, die wollen Regierung einsetzen und absetzen, der muss gehen. Wer sagt das? Stell dir mal vor, die würden anfangen zu sagen, die Merkel soll gehen, oder der Franzose soll gehen, oder der Grieche soll gehen, oder, verstehst du? Aber nein, der Gaddafi soll gehen. Und warum soll er gehen? Weil er sich vielleicht nicht unterordnet uns, dem Kapital, den Banken und so weiter, den Verschwörern. Der soll gehen. Das ist so leicht gesagt, und da wird die Meinung manipuliert, und dann schreien alle, der soll gehen. Aber die Wahrheit wirst du nicht erfahren. Unsere Medien bringen nicht die Wahrheit. Unsere Medien sagen das, was du hören sollst, damit du glaubst oder damit du mitstimmst nachher. Die sollen gehen. Dann ist die Rede in Kapitel 18, Jesaja, von Äthiopien. Das Dürre und Trockenheit verbrennt die ganze Ernte. Denk an Horn von Afrika. Steht ja alles in der Bibel. Äthiopien. Dann ist Ägypten, Kapitel 19, Jesaja. Ägypten, ich will Ägypten gegeneinander aufstacheln, Bruder gegen Bruder. Du siehst also praktisch, der Mubarak hat sie zusammengehalten und so weiter. Und dann werden aufgestachelt. Ich will aufstacheln. Das ist alles Aufstachelei. Was du erlebst im ganzen arabischen Raum ist Aufstachelei. Ein Freund gegen den anderen, ein Staat gegen den anderen. Ein Volk wird sich gegen das andere erheben. Ich will Ägypten in die Hände eines strengen Herrn ausliefern, einem harten König. Also, was da noch alles kommt, glaubt doch nicht, dass das jetzt Ende der Geschichte ist. Sind wir in den letzten Tagen? Diese Frage stelle ich mir und gehe dieser Frage nach. Und weiter, wenn ich dann weiterlese, ihre Herren sind niedergedrückt und alle Lohnarbeiter sind bekümmert. Was heißt das? Arbeitslosigkeit, kein Einkommen. Die Weber, die Arbeiter müssen viel Not leiden, steht da. Dann die Grundpfeiler der Gesellschaft werden zerstört. Die Mittelschicht. Alle sind niedergedrückt. Weißt du, die ganze Welt leidet unter einem Problem, Arbeitslosigkeit. Arbeit gibt's genug, oder? Also, ich könnte drei Leute beschäftigen, für mich persönlich nur meinen Haushalt in Stand zu bringen. Überleg mal, Arbeit gibt's genug, aber man kann von der Arbeit nicht leben. Und in der Bibel heißt es, ein Mann wird an den ganzen Tag arbeiten, dass er Handvoll Reis bekommt. Und überleg einmal, 40% der Weltbevölkerung verdient nicht mehr wie $2 am Tag. Und der Rest hungert. Und nur ein ganz kleiner Prozentsatz weiß nicht, wohin mit den Lebensmitteln. Gott wird sich aber auch den Ägyptern zu erkennen geben. Er wird sie schlagen auf der einen Seite und er wird sie heilen, so steht dort. Ägypter und Äthiopier werden unter der Herrschaft Assyriens geraten. Und was ist Assyrien? Das ist Iran, Persien heute. Also das, was dort passiert, Iran, also die werden unter der Herrschaft Assyriens geraten. Politik wird von Gott gemacht, steht in der Bibel schwarz auf weiß. Und das ist nicht von heute, ist nicht Bildzeitung oder irgendwie Newsweek oder irgendeine andere Informationsquelle. Gott hat es vor 2000 Jahren festgelegt und mehr sogar. Endzeit. Sie werden also unter der Herrschaft Assyriens geraten, was dort alles ist. Ägypten und die Äthiopien, aus welchem Grund auch immer, kannst die Bibel lesen. Sie werden von ihren Hoffnungen und Erwartungen enttäuscht, steht es wörtlich drin. Die Erwartungen haben sich nicht erfüllt. Denk einmal, die ganze Demokratisierungsidee ging nicht auf, die ganze Rechnung. Die Leute sind gar nicht reif und fähig für Demokratie, selbst wenn sie das wollten. Sie sind immer gewohnt, einen harten Herrn zu haben, der sie schlägt und drückt. Aber sie haben Wohlstand erwartet, Demokratie. Demokratie ist Macht von unten, nicht von oben. Das ist Demokratie. Jede Demokratie ist nicht Macht von Gott, sondern Macht von unten. Und dann heißt es, Gott lacht zu uns, so ein Spottlied. Und jetzt stehen sie alle nackt und barfuß, steht dort wörtlich. Jetzt haben sie nichts, habe nichts sind sie geworden plötzlich. Sie haben alles verloren. Sie haben gedacht, wir werden gewinnen, wir werden Vorteile haben, aber sie haben keine Vorteile. Andere nehmen das Öl weg und die Schätze weg und all das, was sie zusammen gehortet haben. Und Leute, auch Saudi-Arabien kommt noch dran. Jesaja sieht den Kampf toben, er sieht, wie Räuber alles austraubt und dann spricht der Prophet von einer Stadt, Duma, einer Oase in der Wüste, einer starken Handelsstadt, nicht weit weg von Mekka, also Duma, diese Stadt. Und dann ist eine andere Stadt, Dadan, etwa 360 Kilometer von Duma entfernt, sind alles Beduinenstädte der Araber. Und sie versorgen zurzeit Flüchtlinge mit Wasser und Brot, so steht in der Bibel. Ich nehme das nur, was in der Bibel drin steht. Sie versorgen auch und so weiter. Aber der Räuber ist auch dort und er ist mitten unter ihnen schon, der Räuber. Und die merken das nicht, dieser trojanische Pferd. Und Jesaja beschreibt die Scheiche als habgierige und unzuverlässige und selbstsüchtige Führer. Sie fliehen, sobald, wenn die Not kommt, werden sie alle rennen. So steht es im Jesaja-Buch. Die ganzen Scheiche, die ganzen Führer. Saudi-Arabien ist nur Wischiwaschi-Reich. Da ist ja kein Königreich. Das sind alles nur so neue Scheichs, die da hochgekommen sind. Und dann, diese letzte Zeit beschreibt der Prophet mit Getümmel, mit Durcheinander. Er sagt, das ganze Geschäftswesen, ich bringe das jetzt mal in moderne Worte, aber wenn du das liest, das ganze Bankenwesen, Geschäftswesen ist durcheinander. Gott holt nach 70 Jahren die Welt wieder aus dem Schlaf raus. Ich möchte ein bisschen Geschichte aufarbeiten und ich möchte mal fragen, was war vor 70 Jahren? Geh mal 70 Jahre zurück, 1941 von 2011. Da ist Rudolf Hess nach England geflogen und hat den Friedensvertrag in der Hand gehabt. Er wollte nicht den Krieg. Er wollte mit den Engländern Frieden schließen, nur als Beispiel. Und ich will das einfach hier aufgreifen. Damit fing alles an. Aber Churchill hat sich nicht einmal die Mühe gemacht, den Mann anzuhören oder anzuschauen. Oder geschweige denn, was er in der Hand hat, ein Verrückter. Was wäre passiert, wenn die Frieden geschlossen hätten? Dann wäre die ganze Kriegstreiberei wäre nicht passiert. Aber Churchill war ein Kriegstreiber, aber natürlich der Deutsche. Weißt du, und da wurden Fehler gemacht. Da ging es nur um Macht. Aber, naja, wer macht Geschichte? Eigentlich, wann ist der Erste Weltkrieg verloren gegangen? Wann ist denn Deutschland den Zweiten Weltkrieg verloren? Eigentlich 1870, da begann das alles, als dann gegen Deutschland gekämpft wurde. Aber der Prophet erzählt, weißt du, in der Bibel sind 100 Jahre kein großes Zeitalter. So, Gott hat lange Zeit, Gottes Mühlen machen langsam, aber trefflich fein. Aber stell mal vor, dann ist Russland in den Krieg eingetreten, dann war Pearl Harbor 1941 und dann traten die Amerikaner in den Krieg ein. Das war das Jahr des Krieges, des Kriegsbeginnes, vor 70 Jahren. Natürlich vorher 39, dass Russen angegriffen worden ist, aber eigentlich der Weltkrieg brach da aus. Wenn ich bei den Propheten Jesaja hier weiterlese, dann redet er vom Abfall vom Glauben, zunehmender Gottlosigkeit, von der Zerstörung der Gemeinde, der Gemeinschaft überhaupt, der Vernichtung der Werte, alles wird verwässert und verdreht. Sind wir die letzte Generation? Frag dich selber. Und am Schluss gibt es nur noch Unverständige. Also am Ende, wo der Prophet dann fertig ist, lauter Verrückte. Dummes, blödes, abergläubisches Volk. So wird etwa dort geschrieben. Du solltest mal die Mühe machen, Jesaja 14 bis 35 zu lesen. Und du wirst merken, dass alles vermischt, kein Durchblick, keiner weiß mehr genau, was ist los, wo geht's hin. Und wenn du heute fragst die Leute, wo geht's los, weißt du nicht. Also wo soll das alles noch hinführen? Keiner weiß es mehr genau. Menschen werden auf allen Ebenen ungerecht sein. Steht auch dort alles. Ich filter nur raus. Menschen werden korrupt sein. Überall werden Spötter das Sagen haben. Ein vernünftiger Weiser traut sich nichts mehr zu sagen. Sobald einer was sagt, der wird gleich, wenn es nicht in ein Konzept passt, wird er gleich mundtot gemacht, gedemütigt, verketzert, verdammt. Wenn einer nur ein bisschen sagt, Deutschland wirtschaftet sich ab oder baut sich ab. Wir müssen umdenken, andere Werte. Und dann werden mit Abtrümmigen, hör mal, mit Abtrümmigen werden Verträge geschlossen, steht ja in der Bibel. Die Menschen werden Verträge mit Abtrümmigen schließen, Menschen, die sowieso keinen Vertrag halten können. Früher konnte man Handschlag geben und dann war eine Abmachung. Mann, ein Wort, ein Mann. Heute, da brauchst du 1000 Männer, um was zu begreifen und festzuhalten. Mit Abtrümmigen werden Verträge geschlossen. Menschen werden ihr Wort nicht mehr halten. Es wird keine Sicherheit mehr geben. Und wenn es keine Sicherheit mehr gibt, gibt es auch keinen Wohlstand. Menschen werden andere aufklären wollen, aber selbst haben sie keine Ahnung, von was sie reden. Es wird keine Ordnung mehr geben. Wer will heute noch Ordnung haben? Das ist ja eine Katastrophe. Verstehst du? In geordnete Bahnen soll sich alles entwickeln. Der moderne Mensch des 21. Jahrhunderts will keine Ordnung mehr haben. Weißt du, oder Anstand. Sag mir, wo findest du noch heute noch Anstand? Die Menschen sind selbst so chaotisch, so durcheinander. Wie sollen sie da was auf die Beine stellen und Ordnung bringen? Dann kommt das Militär, sollte Ordnung schaffen. Heutzutage ruft man immer noch nach Militär. In Ägypten das Militär, in Libyen könnte das Militär die Rolle Gaddafis übernehmen. Der Prophet redet, das Militär wird wieder das Sagen haben. Aber Militär ist nicht barmherzig. Die schießen, wenn du nicht spurst. So, der Prophet macht sich lustig auch über die Ratgeber des Königs. Echtes Wissen und echte Weisheit ist selten, heißt es da. Es wird viel geredet und doch nichts gesagt. Ist es nicht lustig? Passiert das nicht heute? Es wird viel geredet und nichts gesagt. Und dann redet der Jesaja-Prophet in Jesaja 32, Vers 9 über die emanzipierten Frauen. Die werden auch angesprochen. Und er spricht sie an, die sich so überlegen vorkommen und so weiter und sich in falsche Sicherheit wiegen, die so überlegen, so lebenslustig und nur Spaß haben wollen am Leben. Und dann spricht aber auch noch Kapitel 32, Vers 15 von einer neuen Geistesausgießung. Ich will meinen Geist ausgießen auf alles Fleisch. Und weißt du, die einen werden wild auf der einen Seite und die anderen werden brennend im Geist. Also diese Extreme, in der Endzeit gibt es die Extreme. Bis der Geist Gottes ausgegossen wird, wird der Geist bei den Christen, die Christen verändern ein Stück weit, wird die Christen in Ordnung bringen, wird die Christen auf die Beine stellen, auf den Weg stellen und ich will meinen Geist ausgießen und ich will auch aus ihnen solche Leute machen, die nach meinem Gesetz wandeln, die meine Rechte tun, meinen Willen tun. Es ist der Geist der Wiederherstellung, der göttlichen Wiederherstellung. Weißt du, in der Endzeit will der Teufel auch was zeigen, was er kann, aber er kann nichts. Der hat das Zeug nicht dazu. Ihm fehlt der Geist. Und er wird auch zeigen, ich kann es machen, aber er wird koordinieren, er wird zusammenbringen, Hindus, Buddhisten und Katholiken und Protestanten. Und dann auf der anderen Seite, er wird die Wirtschaft alles globalisieren. Aber schau, was bringt die Globalisierung, die ganze Vereinigung, das ganze Gemache. Der Heilige Geist legt dem Verwüster dann das Handwerk. Plötzlich machen Christen, wahre Christen, sagen, machen wir da nicht mit. Wir wollen unsere Brötchen backen, wie wir sie immer gebacken haben. Der Heilige Geist stoppt die Mächte, die gegen den Herrn sind. Wir müssen uns nicht organisieren. Wer sagt es, dass ich mich organisieren muss? Ich reiche mir selber aus, wenn wir 2, 3 Leute sind und Christus ist da, das reicht uns vollkommen aus. Wir brauchen nicht mehr. Wenn ich Essen und Trinken habe, brauche ich nicht mehr. Ich muss nicht über andere herrschen und die anderen kontrollieren. Der Heilige Geist wird wieder reinen Glauben bringen, die göttliche Offenbarung, göttliche Erkenntnis. Wenn alle menschlichen Pläne zerbrechen und nichts bringen und nicht greifen, da wird Gott seinen Plan bringen und sagen, mein Wort ist Gnade und Kraft und so weiter. Wenn die ganze Diplomatie nicht mehr hilft, der ganze Handel nicht mehr hilft, dann wird Gott anfangen, der kleinen Herde, den wenigen, die werden plötzlich viel. Die kleine Herde, die nichts sind. Und wer hat die Welt überlebt? Nicht die großen Saurier, die Mächtigen, die so geprotzt haben. Die sind alle umgekommen, als die Flut kam. Aber das kleine Geschmeiß, die kleinen Viecher, die sich verkriechen mussten, die ständig um ihr Leben kämpfen mussten, die ständig ringen mussten für die nächste Stunde, dass sie ja durchkommen, die haben es überlebt. Und da heißt es im Wort Gottes, es geschieht nicht durch Heer und nicht durch Kraft, sondern durch meinen Geist. Nicht durch militärische Expeditionen, die verändern nichts, die haben bisher noch nichts verändert. Die haben nur Tränen und Unheil gebracht und Zerstörung. In Jesaja 33, Vers 10, steht ein kleines Wörtchen aus drei Buchstaben bei uns im Deutschen. Nun heißt es. Nun. Und dieses Wort bringt die Wende, göttliche Wende. Nun will ich mich aufmachen, sagt der Herr. Lasst mal den Teufel wirtschaften, bis er bankrott ist. Und nun will ich mich aufmachen. Nun will ich eingreifen. So wie der Engel bei Lot. Als nichts mehr geht, nun will ich eingreifen. Wenn du das Letzte tust und das letzte Brot isst, wird Gott eingreifen. Denk nur an die Witwe in Sarepta. Wann hat Gott eingegriffen bei dieser Frau? Nicht so lange sie noch was im Mehlkrug hatte, als sie nichts mehr hatte. Als sie draußen ihr Holz auflas und mit Tränen das Holz gesammelt hat für die letzte Mahlzeit. Und dann kommt der Prophet vorbei. Dann passiert das Wunder. Und dann kommt Prophet, guten Tag. Was machst du, Weibchen? Ich sammle Holz jetzt für meine letzte Mahlzeit, ich und mein Sohn, wir haben nichts mehr, die Dürre ist so schlimm, es geht nicht mehr weiter. Und in dem Moment, wo sie ihre letzte Mahlzeit zubereiten will, mit der letzten Kraft, das bisschen, was sie noch hat, dann sagt Prophet, gut, wunderbar, was du da machst, back mir ein Brot zuerst. Und das hat sie dann getan, im Glauben, einen Glaubensschritt gemacht. Im letzten Moment, als es nichts mehr lief, sogar das Letzte, was sie hatte, hat sie noch weggegeben. Und dann hat 18 Monate lang ihr Öl und ihr Mehl nicht aufgehört. Du siehst, wo Gott eingreift, wenn es nichts mehr läuft, wenn es nichts mehr geht. Wenn du die letzte Mahlzeit sogar noch verschenkst, dann greift Gott ein. Man muss das verstehen natürlich, Gottes Wege sind nicht unsere Wege, seine Gedanken sind nicht unsere Gedanken. Nun will ich eingreifen. Wir werden also die Welt Gottes, die Kraft Gottes, die Herrlichkeit Gottes erst sehen, wenn nichts mehr da ist. Wenn wir nicht einmal die letzte Rate mehr bezahlen können, dann greift Gott ein. Die Reiche dieser Welt sind anders als das Reich Gottes. Eigentlich, wenn du richtig mit Gott wanderst und mit Gott lebst, kann die Macht dieser Welt an deinem Leben nichts ausrichten, weil der Stärkere ist in dir. In Jesaja 34 beschreibt er dann der Prophet den Untergang Edoms. So wie die Kanaaniter vertrieben worden sind, so werden die Gottlosen vom Erdboden vertilgt. Und Gott wird sein Reich aufrichten. Und Gott lässt die Verödung und Verwüstung zu. Da wird plötzlich alles öde. Die Leute wandern von selbst aus. Leute lassen von selbst alles liegen. Weißt du, irgendein Gerücht geht plötzlich durch die Welt. Ich denke nur an so vielen Geschichten der Bibel. Lies mal die alten Geschichten der Bibel. Da kommt ein Gerücht, die Ägypter kommen. Und dann rennen schon die Assyrer. Und lassen alles stehen und dann kommen ein paar Aussätzige und ein paar Schwächlinge und die nehmen alles ein. Und in der Stadt Samaria, als die schon bereits ihre Kinder auffraßen, muss vorstellen, die hatten ihre Kinder schon gegessen. Das ist bei uns noch nicht passiert in diesem Jahrhundert oder Jahrzehnt. Das vielleicht hört man da irgendwo nur bei irgendwelchen Strolche. Aber die haben ihre Kinder gegessen aus der Not, weil sie nichts mehr hatten. Und dann kommt der Prophet und sagt, ja, morgen um diese Zeit werdet ihr sich euch satt essen können. Dann sagt der Soldat, der das hört, der Ratgeber des Königs, sagt er, selbst wenn der Herrgott den Himmel aufmacht, kann ich nicht glauben. Und dann sagt der Prophet, hör mal, für einen Spottpreis werdet ihr euch das kaufen können und wird euch sogar noch nachgeschmissen werden. Und so war es, als dann die vier Aussätzige von Samaria auf das Lager der Assyrer zugingen. Da war alles liegen gelassen. Diese vier stampften wie Elefanten. Das muss also so eine Verstärkung von Gott gehabt haben, dass die alle geflohen sind. Du siehst, im letzten Moment greift Gott ein, bevor du dich versündigst, bevor du fällst, bevor du deinen Glauben aufgibst, bevor du dich erschießt, bevor du dir das Leben nimmst. Greift Gott ein im letzten Moment. Das ist immer der Moment Gottes. Sind wir in den letzten Tagen auch in der Geschichte so? Nochmals Jesaja 5. Mose 4, Vers 30. Wenn du in Not bist, in Bedrängnis bist, weißt du, wenn alles verwüstet ist und alle abhauen, so wirst du in den letzten Tagen zu deinem Gott umkehren. In den letzten Tagen. Heute möchtest du vielleicht auswandern und abhauen. Wo willst du hinfliehen? Die Not wird dich überall erwischen. Überall. Aber wenn du in Not bist, weißt du, was da passiert? Du fängst an zu beten und zu singen und zu meditieren. Und dann fängst du fromm zu werden plötzlich. Da wirst du plötzlich so aktiv. Da kann uns nur der Herrgott helfen. Da kann uns nur der Herrgott helfen. In diesen Endzeittagen wirst du dich wieder an deinen Gott erinnern. Da wirst du wieder die alten Gebete von anno dazu, mal auch wenn du vielleicht ein Kirchenchrist warst und deine Eltern kaum gläubig waren, aber vielleicht wirst du dich erinnern, breit aus die Flügel beide. Und du wirst so fromme Gebete wieder anfangen zu sprechen. Oder das Vater Unser, wie geht es jetzt wieder? Und du wirst anfangen, unser Vater vielleicht, oder gib uns unser tägliches Brot heute. Du wirst plötzlich anfangen zu stammeln. Und irgendwas bringst du schon zusammen, glaub mir das. Und Gott wird dich hören. In der Zeit der Not, immer wenn Menschen beten, wird Gott anfangen zu helfen. Du musst ja groß, weißt du, in der Endzeit werden die Menschen nur nach Hilfe schreien. Und Gott ist ein Helfer für die, die keinen Helfer haben. In der Zeit der Bedrängnis. Die Not wird dich nicht umbringen, wenn du dich nur noch an Gott erinnerst. Wenn du nur den Namen Jesus noch buchstabieren kannst. Deshalb lern das göttliche Alphabet. Das christliche Alphabet. Jesus. Jesus. Wenn du Jesus schreiben kannst, ist genauso gut, als wenn du deinen Namen schreibst. Mein Enkel ist eingeschult worden diese Woche in Hamburg. Und habe ich gesagt, ja, was kannst du schon? Ich kann meinen Namen schreiben. Das ist schon was Großartiges, wenn ein so kleiner Junge seinen Namen schreiben kann. Aber Kind Gottes sollte nicht seinen Namen schreiben, sondern den Namen Jesus schreiben können. Wenn du das kannst, und ich habe auch immer wieder gesagt, auch meinen Kindern, habe gesagt, wisst ihr, könnt machen, was ihr wollt, könnt eine Religion haben, welche ihr wollt, wenn ihr nur beten könnt, wenn Schwierigkeiten kommen, betet Leute. Betet Leute und der liebe Gott wird euch irgendwie helfen. Also die Not bringt uns nicht um, sondern bringt uns zu Gott. Wir denken, die Not würde mich umbringen. Nein, Gott holt uns rein wieder, wie den Lot, rein von den Sodomiter. Sind wir wirklich in den letzten Tagen? Ich glaube, die Apokalypse hat begonnen. Seit 10 Jahren ist die Welt nicht mehr dieselbe, wie sie war. Es ist eine total andere Welt. Weißt du, von überall werden wir belogen, betrogen, die ganze westliche Welt. So ein Albtraum-Szenario wird veranstaltet, egal von wem und welche Macht es dahinter ist. Sind wir wirklich in den letzten Tagen, wenn ich daran denke, dieser Lebensstandard, den wir erreicht haben, plötzlich geht's nicht mehr. Es gibt Wachstumsgrenzen. Nichts mehr steigt und Mindest steigt. Und Leute, passt auf, was passiert. Weißt du, es wird immer so die Wurst dem Hund vor die Nase gehalten. Es wird besser. Es geht aufwärts. Blühende Landschaften. Sieht ihr das nicht? Da malen sie dir ein paar Sonnenblumen vor die Nase. Die Wurst wird vorgehalten. Und so weiter. Und deshalb, weißt du, diese billige Vertröstung. Es geht wieder aufwärts. Wir haben Hochkonjunktur. Und die Welt steht doch vor einem Kollaps und Zusammenbruch. Und keiner merkt es. Wir stehen alle vor dem großen Crash. Was es auch immer ist. Und er ist noch lange nicht ausgestanden. Das Volk geht auf die Straßen, nicht umsonst. Und auch die harten Strafen können nicht abschrecken. Weißt du, das ist, als ich mal in Paris vor Jahren war, dann sitzen wir auf der Hauptstraße und essen da bei McDonald's und plötzlich kommen da Jungs und schnappen uns vom Teller das Essen weg. Ich reg mich auf und dann sagt er, sie kriegen frisches. Das ist üblich hier. Das sind alles hungrige, arme Kinder, die haben nichts zu essen. vor Jahren in Paris. Und ich verstehe die Menschen auf der Not, in der Not, wo sie drin stecken. Das ist alles egal. Und Mundraub ist dann erlaubt sogar noch. Es ist nichts. Weißt du, die Leute, man muss fragen, warum gehen die Leute auf der Straße? Auch die aus den wohlhabenden Häusern. Und die sind jetzt entsetzt in London oder in Großbritannien. Warum gehen sie auf die Straße? Die Leute haben keinen Sinn im Leben mehr. Die wissen nicht, wozu. Die haben keinen Sinn. Unsere Eltern, sie jagen nur dem Geld nach. Nur Karriere, nur gute Noten, nur sich profilieren. Ist das Leben wirklich alles? Die Leute sind satt vom Materialismus. Weißt du, der ganze Abfall... Und die Eltern haben den Kindern alles gegeben, was sie sich gewünscht haben, aber sie haben keinen Glauben mitgegeben, keine Liebe mitgegeben, kein Geist mitgegeben. Die haben alles, aber denen fehlen Lebenselemente, mit denen man leben kann. So wie man ohne Wasser nicht leben kann, kann man nicht ohne Geist leben, ohne Liebe leben, ohne Gott leben. Aber das hat man nicht mitgegeben. Der Zerfall ist überall da, Ausfälle und so weiter. Und jetzt, zuerst haben Firmen pleite gemacht, jetzt sind Staaten, die pleite werden, und bald wird es geben, und es ist schon inzwischen soweit, dass sogar jede Privatperson Insolvenz anmelden kann und anmeldet, wir sind pleite, ich kann nicht mehr zahlen. Und dann nimmt von mir, was ihr wollt, zieht mir die Haut ab. Was willst du noch verkaufen? Vielleicht ein paar Organe, dass man dir dann entnimmt. Wir sind auf dem Weg der Weltdiktatur. Wir sind vielleicht die letzte Generation. Wir werden bald brutal spüren, was die Leute alle so anrichten, was wir angerichtet haben. Denn das Volk bekommt die Regierung, die es verdient. Gottlose verdienen eine gottlose Regierung. Die verdienen nichts Besseres. Die verdienen den Teufel. Und die kriegen auch den Teufel. Aber sei getrost, Kind Gottes, wenn du in Not bist, also das ist für mich Wort Gottes, wenn du in Not bist, in Bedrängnis bist, dich all diese Dinge treffen, die treffen dich. Du wirst diesen Dingen nicht entgehen, ich werde nicht entgehen, niemand wird von uns entgehen, dieser Katastrophen, die so über die Menschheit kommen wird. So wirst du in den letzten Tagen, vielleicht in der Notzeit, wenn es nicht mehr weitergeht, nicht mehr auf die Stimme der Gaukler hören, was sie da erzählen in den Medien, sondern sagst, Herr, was hast du zu sagen? Lieber Gott, was hast du zu melden in deinem Buch? Was hast du zu sagen? Und es ist so wichtig, dass du lernst, zu guten Zeiten, zu Lebzeiten, den Herrn kennen, die Stimme Gottes zu kennen. Was sagt Gott? Nicht diese schönen Wetterreden. Was sagt Gott? Jesus sagt, meine Schafe hören meine Stimme. Kinder Gottes, hören nicht auf die Gaukler. Und du musst aufpassen, dass du nicht einem Gaukler aufsitzt. Es gibt so viele Gaukler, die Welt ist voller Gaukelei und Gaukler. An jeder Straßenkreuzung stehen da ein paar Gaukler und erzählen dir irgendetwas. Aber du solltest die Stimme Gottes kennen. Du musst auch mir nicht zuhören, aber du solltest Gott zuhören, was er dir sagt. Und weißt du, die Kinder Gottes, und das ist, was ich dich lehren möchte heute, wir sind in den letzten Tagen, wie lang die dauern werden, weiß ich nicht, aber das geht mir auch nichts an. Aber wenn du in so einem Bedrängnis bist, in so einer Notzeit bist, du sollst wissen, was soll ich tun? Ich möchte dich auch natürlich für morgen schon einladen, was musst du tun, um dein Problem zu lösen? Aber zuerst mal, jetzt sage ich, weil du ja schon da bist und schon die Mühe gemacht hast, hierher zu kommen, zuerst einmal, frag den Herrn. Das ist, ich habe ein paar Punkte bekommen, die ich mit dir teilen möchte. Frag den Herrn. Frag den Herrn, wie geht's mit mir weiter? Frag das Wort Gottes. Weißt du, in der Bibel heißt es, als sie eine Not hatten, als sie Schwierigkeit hatten, gingen sie nicht zum Wahrsager und Wahrsagerin oder Kartenlegerin und haben da irgendwo Horoskop gelesen. Nein, sie befragten den Herrn. Du kannst den Herrn befragen. Du musst sogar den Herrn befragen. Was sagt der Herr? Hör auf die Stimme Gottes. Wenn die großen Nöte anbrechen, geh in sein Haus, in Gottes Haus. Und wisse, wo das Haus Gottes steht überhaupt. Weißt du das überhaupt? Wo für dich das Haus Gottes ist? Das kann irgendwo eine kleine Kapelle sein. Das kann unter einer Eiche sein. Wo ist das Haus Gottes für dich? Wir haben in der Bibel einen Mann, der kriegt so einen gehässigen Brief vom König da und alle haben versagt, alle taugen nichts, alle sind nichts und alle und so weiter. Und dein Gott kann auch nichts. Und er nimmt diesen Brief und sagt, lieber Gott, ich gehe jetzt zum Altar. Lieber Gott, du kannst lesen und ich lege diesen Brief hier jetzt vor. Lieber Gott, liest du vom Himmel herab, liest du diesen Brief, was dieser Schurke da mir sagt und schreibt, lies mal vor. Und der Herr liest dieses Schreiben und er schickt einen Engel, also so einen Engel, der geht einmal durch das Lager der Assyrer und 180.000 noch mehr werden getötet in der Nacht. So viele Soldaten hat mich mal Amerika im Irak. Die wurden einfach morgen früh zum Frühstück kommen sie gar nicht, sie sind alle tot. Als der Engel Gottes rausging. Aber er ging ins Haus Gottes. Und als der Salomo den Tempel einweihte, hat der Herr gesagt, dieses Haus ist nicht nur zum Lobgesang und zur Anbetung. Dieses Haus ist, wenn ihr in Not seid, wenn ihr belagert seid, wenn ihr in Schwierigkeiten seid, wenn ihr in Panik seid, wenn ihr nicht mehr weiter wisst, wenn ihr am Ende wisst, geht in mein Haus und fragt mich und ich werde euch Hilfe vom Himmel schicken. Und Hiskia hat das gemacht. Hiskia hat es gemacht und Gott hat Hilfe vom Himmel geschickt. Du musst wissen, was tust du? Oh, wo ist das Haus Gottes? Wo kann ich Gott begegnen? Wo ist die Gemeinde, die beten kann? Wo sind die Menschen, die beten können? Weißt du, nicht die gut reden können, die gut beten können. Wo sind die Menschen? Es gibt ein altes Lied, komm, ehe der letzte Tag versinkt. Komm, ehe es zu spät ist. Komm, ehe der letzte Tag versinkt, bevor es zu spät ist, bevor die Türen zugehen, bevor die Lampe verlöscht. Komm, kauf Öl, solange es angenehm ist. Nütze die angenehme Zeit. Friedvolle Zeit. Zufluchtsburgen baut man in guten Tagen, nicht in schlechten Tagen. Kehr um zu deinem Gott, mach ernst eine ganze Sache mit ihm. Fang an, ihm zu dienen. Und die Bibel sagt, der, der ihm dient, der wird von Gott versorgt. Der wird durchgebracht, Maleachi 3. Gott ist am Gedeihen seiner Knechte interessiert. Also arbeite mit irgendwo im Reich Gottes, wo es nur geht. Selbst wenn du ein ganz kleiner Diener bist, ein Zwerg. Diene Gott. Und nicht irgendjemand. Weißt du, wenn du Gott nicht dienst, wirst du dem Antichristen dienen, ob du willst oder nicht. Der wird dich vereinnahmen. Aber wenn du versiegelt bist und, hör mal, auch da wiederum, Offenbarung. Ich kann nichts tun, sagt dieser Gerichtsengel. Die 144.000, meine Knechte und Mägde müssen zuerst versiegelt werden. Du siehst also, Gott handelt erst, wenn die versiegelt sind. Wenn die zu Gott gekommen sind, wenn die Gott erlebt haben. Seele, es ist Zeit aufzuwachen. Hast lang genug geschlafen. Wir sind am Ende der Zivilisation, meines Erachtens. Am Wendepunkt der Geschichte. Wenn ich so angucke, wie brutal die Menschen sind. Kinder werden vergewaltigt, missbraucht. An die Wand geschlagen. Der Teufel zeigt seine Fratze an allen Ecken und Enden, diese Brutalität. Gut, das gab es schon immer. Aber es spitzt sich alles auf einmal zu. Alles, was in den 6000 Jahren menschlicher Geschichte gab, so nach und nach, das kommt alles auf einmal. Zumindest unsere Medien bringen uns auf einmal bei. Wer an die Bibel glaubt, wird gerettet. Der baut nicht auf Sand. Und das, ich meine nicht an die Dogmen. Leute, lasst die Dogmen bleiben. Glaub an das Wort Gottes, es steht geschrieben. Und das hat nicht ein Papst gesagt oder ein Kirchenlehrer oder irgendein Heiliger. Das hat der Herr gesagt. Das hat der Heilige Geist gesagt. Und der, der drauf baut, sagt Jesus, der wird auch die Stürme überleben. Dunkle Wolken sind am Horizont. Überall. Als ich so gebetet habe, also ich muss euch die Wahrheit sagen und ich möchte euch die Wahrheit sagen. Also nicht nur, dass die Autos am Straßenrand brennen. Gott hat mir gesagt, der Tag wird kommen, wo die Leute ihre Möbel auf die Straße stellen und verbrennen, weil das nichts mehr wert ist. Oder die Möbel verbrennen, um zu heizen. Die werden sogar ihre alten Alben und ihre Aktien nehmen, um zu heizen, sich zu wärmen, was Warmes zu kochen. Sie werden ihre Klamotten verheizen, um zu überleben, um sich was zu wärmen. Und sie werden den Tod suchen und den Tod nicht finden. Steht in der Bibel alles. Das ist nicht nur meine Erfindung und dass der Heilige Geist mir das gesagt hat. Sie werden sterben wollen. Sie werden nicht sterben können. Niemand wird zulassen, dass sie sterben. Wir brauchen dich noch. Der Sturm wird losbrechen. Alle Preise werden einbrechen. Nichts mehr wird bezahlbar sein. Und ich sage euch eines. Das hat Gott mir gesagt. Das sage ich weiter frei weg von der Leber. Den Spöttern wird das Lachen vergehen. Allen Spöttern. Plötzlich werden sie alles verstummen. Und hört mal, was Gott mir gesagt hat. Als der mir das gesagt hat, und den Spöttern wird das Lachen vergehen, So wie die Türken in Israel alles kahl geschlagen haben, oder eigentlich haben sie nichts kahl geschlagen, die haben nur auf alle Bäume in Israel Steuer auferlegt. So als Mark Twain durch Israel mal ging, also noch bevor die Juden dort ankamen, durch Israel ging, dann sagt er, von Tel Aviv bis Jerusalem, da hast du kaum einen Strauch, einen Baum gefunden, wo man sich Schatten hinsetzen kann und schatten kann. Und weil die Türken ja alles besteuert haben, und wer zahlt schon gerne Steuern? Verstehst du? Und einfach, was nicht Frucht bringt, also keine Fruchtbäume, die werden abgehauen. Und als ich so gebetet habe und gesagt habe, lieber Gott, den Spöttern wird das Lachen vergehen, dann hat Gott mir etwas Dummes gesagt. Kann sein vielleicht, dass es dumm ist. Du wirst sogar fürs Lachen besteuert. Du wirst sogar fürs Lachen bestraft, wenn du lachst. In dieser ernsten Zeit lacht man nicht mehr. Aber die Bibel sagt, und ihr Mund wird voll Lachen sein, wenn die nach Hause kommen, die Erlösten. Freude wird im Himmel sein, es geht heimwärts. Du wirst sogar fürs Lachen bestraft. Du wirst gar nicht mehr lachen dürfen im Gottesdienst. Das hat mir der liebe Gott gesagt, die Tage, als ich so mich vorbereitet. Sogar fürs Lachen wirst du bestraft. Aber nein, die Freude am Herrn ist unsere Stärke. Wenn du in Bedrängnis kommst. Die Geschichte wiederholt sich. Notzeiten werden immer kommen. Weißt du? Und ich sage euch eines, der Tag wird kommen, da im alten Israel haben sie ihre Kinder verspeist. Aber der Tag wird kommen, wo du deinen Hund und deine Katze verspeist. Du sagst, nein, das werde ich nicht machen. Du wirst sogar deine Lieblinge verspeisen, um durchzukommen. Wenn du in Not bist, wirst du alles machen. Wird zu allem fähig sein. Und sogar noch Leute in Not sein, wenn sie abgestürzt sind und so weiter, die haben sich gegenseitig aufgefressen. Denk nur Flugzeugabstürze da und dort. Weißt du, der Tauschmark wird blühen. Du wirst alles versuchen, weg. Weißt du, dann wirst du sogar von deinen guten, netten, süßen Dingen trennen, nur dass du ja überleben kannst. Aber ich möchte dir eines sagen, versuch nicht auf materielle Dinge deine Hoffnung zu setzen. Deine Hoffnung soll der Herr sein. Lerne jetzt zu guten Zeiten deinen Herrn kennen. Und noch ein Punkt, was mir wichtig ist, lerne zusammenzuhalten in der Familie Gottes. Die Beziehungen sind so wichtig. Deine Familie und die Familie uns überhaupt und so weiter. Wir gehen in einer ungewissen Zukunft. Und vielleicht habe ich zu schwarz gemalt ein bisschen, aber lerne, wie wichtig es ist, dass du Gemeinschaft hast. Nicht nur, dass du zusammensitzt und Kaffee schlürfst. Nein, sondern Gemeinschaft, wo man ein Herz und eine Seele ist. Sie hatten alles gemeinsam. Wir müssen so weit kommen, dass wir keine Angst voreinander haben, dass du mit den Weinenden weinen und mit den Lachenden lachen kannst. Ein Herz und eine Seele. So weit muss man kommen. Und du musst Freude haben an deinen Lieben, was es auch immer ist. Wo willst du dich verstecken, wenn Notzeit kommt? Wo willst du untertauchen, wenn du mal untertauchen musst? Zu wem willst du hingehen? So, dann noch ein paar Sachen, ein paar Kleinigkeiten ganz schnell. Lerne zu verzichten, Opfer zu bringen. Wir sind in den letzten Tagen und es wird von jedem Opfer verlangt. Lerne Opfer zu bringen. Nur der gelernt hat, Opfer zu bringen, der wird's überleben. Lerne zu verzichten. Lerne ohne bestimmte Medikamente zu leben. So viele Leute sind abhängig von Medikamenten. Sind Sklaven der Medikamente, Drogen, Alkohol und Zigaretten. Sind Sklaven. In Notzeiten, da wirst du keine Tabletten mehr kriegen. In Notzeiten wirst du keine Medizin mehr kriegen. Da wirst du froh sein, wenn du was zu kauen hast. Weißt du, den Westlern wird es dann so gehen, wie es den Afrikanern jetzt geht. Entweder wirst du gesund oder du stirbst. In den letzten Tagen wirst du keine Zeit mehr haben, kein Geld mehr haben, keine Lust haben mehr, in Fitnesscenter zu gehen und Sonnenstudio und dich zu bräunen. Du wirst froh sein, wenn du leben darfst und kannst. Die ganze Bodykultur wird untergehen und Schluss mit lustig sein. Wenn du überleben willst, musst du lernen, jetzt arm zu sein. Du kannst reich sein. Die Bibel hat nichts gegen Reichtum. Aber du musst lernen, arm zu sein, sich begrenzen. Weißt du, wenn ich irgendwo essen gehe und teure Lokale aufsuche, denke, die haben was Wunderbares, da bin ich mal irgendwo essen gewesen, dann habe ich gesagt, liebe Zeit, sowas hat man bei meiner Oma, bei einem armen Leute essen gehabt. Und das soll Delikatesse sein, arme Leute essen. Das, was früher arme Leute essen war, ist heute Delikatesse. Ich weiß nicht, ob es aufgefallen ist. So ein bisschen, nicht viel auf dem Teller. Habe ich gedacht, und da soll ich satt werden? So arme Leute essen. Aber ich habe das mich beschäftigt, als mir das irgendwo beim Essen aufging. Ich habe gesagt, ist das wirklich wahr? Arme Leute, Essen ist Delikatesse heute. Lerne also dieses arme Leben, beschränke dich. Den Armen wird das Himmelreich gepredigt, steht in meiner Bibel. Den Armen, den geistig Armen, den Kleinen, die werden es überleben. Weißt du, wer nichts hat, der kann auch nichts mehr verlieren. Von dem wird auch nichts mehr geholt. Hinter dem läuft auch niemand mehr nach. Der wird auch nicht mehr verfolgt. Wir gehen großen sozialen Problemen entgegen. Wer jetzt seinem Leben kein richtiges Fundament legt und nur auf leere Versprechen sein Leben aufbaut, der wird ein Fiasko erleben. Und dann sage ich, pass auf, pass auf, pass auf. Studiert die Bibel, fang an die Bibel zu studieren. Deshalb bieten wir auch unsere Gemeindebibelschule und Internetbibelschule. Fang an die Bibel zu studieren. Sie zeigt dir den Weg, wie man überlebt, wie man flexibel bleibt, wie man sich nicht festlegt auf bestimmte Sachen. Lerne allein auf Gott zu hören und verlass dich auf Gott und nicht auf den Verstand. Und dann heißt es hier weiter, fange an jetzt die Stimme Gottes zu gehorchen, deinem Herrn. Er ist ein barmherziger Gott. Er wird dich nicht verlassen, noch verderben. Er wird den Bund, den er mit den Vätern geschworen hat, wieder neu aufrichten. Weißt du, sei dir bewusst, ich bin ein Eigentum Gottes. Das musst du wissen. Und zwar voll und ganz. Ich bin ein Eigentum Gottes. Wenn dann die große Depression kommt, wenn dann alle verzweifeln, dass du wenigstens 5 Minuten länger aushältst. Das ist es. 5 Minuten. Dass du nicht dich an den Schweinebauer wendest, wie der verlorene Sohn. Dass du deine Seele nicht an den Teufel verkaufst. Dass du deine Erstgeburt nicht an diesem billigen Jakob verkaufst. Und den Betrüger. Dass du nicht ein Leibeigener vom Pharao wirst, nur wegen ein paar Krümel Brot. Und dann auswanderst gleich nach Ägypten und dann versklavst deine ganze Sippe. Dein Glaube soll dir Unterschied machen. Der Gerechte wird seines Glaubens leben. Sei gerecht. Sei gerecht. Und die Gerechtigkeit fängt jetzt an, heute, jetzt und hier. Sei gerecht zu anderen Menschen. Sei nicht ungerecht. Richte nicht die anderen, auf dass du nicht gerichtet wirst. Verdammt die anderen nicht. Der Glaube ist, was Unterschied macht. Der Gerechte wird seines Glaubens leben. Werde ein Gerechter. Der Gerechte lässt sich nicht von der Not treiben oder sich von der Angst manipulieren. Er kauft seine Zeit aus zur Ehre Gottes, sucht sein Leben mit Gott in Ordnung und reinzubringen. Der wahre Gläubige muss sich nicht irgendwo mit Gewalt etwas holen und sagen, das gehört mir. Ihm wird von oben gegeben. Armut und Kriminalität wird steigen. Ganz besonders das Verbrechen am Eigentum. So steht es in der Bibel, das Verbrechen am Eigentum. Wer richtig glaubt, der lässt sich nicht von den Medien hetzen. Wer richtig glaubt, der lässt sich auch nicht von Menschen hetzen. Die Moslems, die Türken, die Flüchtlinge, die Asylanten. Nein, sie lieben alle Menschen. Der Gerechte wird seines Glaubens leben. Die Dämonen wissen, wer ein Menschenfeind ist. Die wissen ganz genau deine Einstellung. Weißt du, ich habe mich mit diesen Sachen beschäftigt und beschäftige mich ständig mit bestimmten Sachen, so was die anderen sich nicht beschäftigen. Ich mache mir schon die Mühe, weil mich so vieles interessiert. Weißt du, du bist wie ein Magnet. Wenn du Hass in deinem Leben hast gegen irgendwas, ein Rassist bist oder was auch immer, ein Egoist, das zieht an. Oder ein Sexist. Weißt du, warum werden viele Frauen vergewaltigt? Die müssen sich nur anständig anziehen. Und dann werden sie nicht vergewaltigt. Zieh dich anständig an und dann wirst du nicht missbraucht. Und dann laufen die Männer dir nicht hinterher. So, man zieht an, man ist ein Magnet. Und wir sind mittendrin in der Endzeitschlacht. Wer Angst vor Ausländern hat, oh, hier wohnen Türken, hier wohnen Moslems, hier wohnen Farbige, hier wohnen solche und so, ich gehe um den Weg. Weißt du, du ziehst sie an und die verfolgen dich und die überfallen dich. Oder mein Auto werde ich sicher parken. Und dann parkst du dein Auto sicher. Oh, mir passiert nichts, ich sorge dafür. Und dein Auto wird brennen. Weißt du, Dämonen ziehen sich an und Geister ziehen sich an. Wenn du das noch nicht gemerkt hast, du wirst es noch lernen. Keine Frage, wir sind in der Endzeit, in den letzten Tagen. Weißt du, wenn du Angst hast vom Verhungern, du wirst verhungern. Sogar vor einem vollen Kühlschrank, wenn es sein muss. Ja, ist verrückt. Hier in Berlin ist eine Frau verhungert vor dem vollen Kühlschrank. Todesursache, die man nachher fand. Sie hat alles gehabt. Der Hiob sagt, das, was ich befürchtet habe, hat mich getroffen. Es wird dich immer das treffen, was du befürchtest. Auch in der Endzeit. Wenn du weißt, die Dinge müssen kommen, die sind ganz normal, die passieren. Aber der Herr Jesus hat zu mir gesagt, fürchte dich nicht. Ich bin bei dir alle Tage bis an der Weltende. Was ich befürchtet habe. Oh, meine Kinder könnten verloren gehen. Und Hiob hat diese Dummheit gemacht. Oh, ich bringe ein Opfer, lieber Gott. Meine Buben, die sind sowieso Spitzbuben und Lausbuben und so weiter. Die machen Dummheiten. Wenn die so eine Party, eine Fete feiern, wer weiß, was dabei rauskommt. Vorsorglich, ich mache so Brandopfer, damit du ihre Sünden nicht ernst nimmst. Und das war das Problem, was die ganze Lawine ausgelöst hat. Deine frommen Gebete. Lieber Gott, meine Familie soll zu retten. In meiner Bibel brauchst du nicht, um deine Familie zu beten. In meiner Bibel steht, du und dein Haus, ihr werdet gerettet werden. Glaub nur richtig. Leb nur richtig. Danke Gott. Und du wirst sehen, das Wunder in deinem Hause. Und die Wunder passieren zu Hause, nicht woanders. So, wo bin ich jetzt? Die Frage ist, wenn du überleben willst, brauchst du eine richtige Herzenseinstellung, einen richtigen Glauben. Gib mir einen festen Punkt, hat Archimedes gesagt, und ich hebe die Welt aus den Angeln. Du brauchst einen festen Punkt, gerade in der Endzeit, etwas ganz Stabiles. Weißt du, nicht auf Menschen sich verlassen. Ich war in Norwegen, Großbritannien, in der Schweiz oder wo auch immer, und überall, wo der Euro nicht ist, die Leute haben zum Teil stabile Währung. Ihre Währung ist sehr stabil sogar, zu stabil, dass man sie entwerten muss sogar. Also, die nicht mitmachen, mach nicht überall mit. Das ist also, was ich weiter sagen möchte, aus der Lektion, die wir betrachten, Euro. Guck mal, jetzt alle, die in der Eurozone sind, die haben das gleiche Fiasko. Wer mit der Gesellschaft geht, geht unter, wenn die Gesellschaft untergeht. Also, mach nicht überall mit. Hab deine eigene Identität, verkauf deine eigene Identität nicht. Leb nicht über deine Verhältnisse. Das rächt sich. Also Schulden, die laufen dir nicht weg. Ein neues Kapitel der Menschheitsgeschichte, denke ich, beginnt. Was auch immer sein mag, wir sind in der Endzeit. Der Herr sagt, wenn das anfängt zu geschehen, erhebt eure Häupter. Und da steht noch etwas in der Bibel, was der Herr mir aufgeschlossen hat diese Tage. Ich möchte nur das weitergeben, was der Herr mir aufgeschlossen hat, denn das hilft ja am allermeisten. Mir hilft es zumindest. Und was mir hilft, hilft bestimmt auch den anderen. Da heißt es doch in der Bibel, das Meer gab die Toten, die Hölle gab die Toten her, der Tod gab die Toten her. Und dass ich so saß und sagte, na ja gut, Entrückung, Wiederkunft Jesu, was ist das? Das Meer gab die Toten her, die Hölle gab die Toten her, der Tod gab die Tote her. Von überall kommen die Toten, von überall kommen die Toten wieder her. Alles, was die Menschen glaubten, und das ist jetzt die Offenbarung, die Gott mir gab, alles, was die Menschen glaubten, das ist jetzt tot, vorbei, erledigt, gibt's nicht mehr. All das kommt wieder zurück. All das kommt wieder zurück. In den letzten Tagen, all das Totgeglaubte kommt wieder zurück. Das, was wir glaubten, dass wir ausgestorben, steht wieder auf. Die Hölle steht wieder auf. Die Gotthasser stehen wieder auf, Atheisten an allen Ecken und Kreuzungen. Die Verderbten kommen wieder, die Verarmten kommen wieder, die Verzweifelten, die Rassisten. Rassismus ist was ganz Neues, ist nicht mit den Nazis ausgestorben. Rassismus lebt ganz neu auf, in alle Länder. Habgierigen kommen wieder auf, die Brandstifter kommen wieder auf, die Vernichter, die ganzen Chaoten kommen wieder auf. Man dachte, man hat alles unter Kontrolle, aber gedacht. Wir haben in der Endzeit ein dämonisches Gefälle. Alles Alte kommt wieder auf und es gibt bald für das Negative keine Steigerung. Überall verflacht die Gesellschaft, die Liebe erkaltet. Wir gehen dem dunklen Mittelalter entgegen, was es auch immer ist. Viele Christen sind gescheitert, lehren unbiblisches Zeug, gehorchen Gott nicht. Vertrauen Gott nicht. Sie sind religiös, aber sind weit von Gott entfernt. So, Matthäus 24, 33, so auch ihr, wenn ihr das alles seht, wie das, der Tod, ihre Toten wieder hier glauben. Diese Gruft ist. Und Leute einfach den Tod verherrlichen und der Tod, eigene Totenkulte. Vor Jahren habe ich in Neukölln am Hermannplatz einen Gottesdienst, Trauerfeier gehalten in der Kapelle. Und dann komme ich hin und dann sagt der Friedhofswärter, wir können keine Trauerfeier jetzt gerade im Augenblick halten. Die Kapelle muss hergerichtet werden. Das sind schon 15 Jahre her. Die Kapelle muss wieder hergerichtet werden. Ich habe gesagt, ja, wieso ist das kaputt gegangen? Ja, heute Nacht haben Satanisten hier eine Totenmesse gefeiert. Im Südstern durften sie das nicht und jetzt haben sie hier gefeiert. Die haben anscheinend im Südstern Totenmessen, so nachdem der Prediger abgedankt ist oder weggegangen ist, Gottesdienst fertig ist, dann hat irgendjemand Notschlüssel gehabt und da haben sie Totenmesse im Südstern gefeiert. Aber dann hat es irgendwie Pastorenwechsel gewesen, jetzt dürfen wir nicht mehr, jetzt haben sie halt am Hermannplatz da die Kapelle verschandelt. Totenmesse. Du siehst sogar, in christlichen Kirchen wird Totenmesse gefeiert. Und das weißt du nicht mal, wenn ich die Leute, Südstern-Leute frage, ja, da kann schon mal was gewesen sein, aber wir wissen nichts Rechtes. Aber das ist gewesen und das ging über Jahre. So, Endzeit, Satanismus. Siehe, das alles passiert in unseren Tagen. Und jetzt kommt noch eine Sache. Jerusalem wird zum Taumelbecher der Nationen werden, steht in der Bibel, Sacharja Kapitel 12. Aber das will ich nicht groß lesen. Ich will nur eines sagen. Eine ganz neue Geschichte entwickelt sich. Jetzt kommt doch ein Imam und ein Rabbiner und die bereden jetzt und sie sagen, es ist kein großes Problem, den Tempelberg als ein Gebetsberg für alle Nationen zu machen. Juden, Christen, Moslems. Denn der Felsendom ist ja gebaut als Gebetshaus für die Juden, damit sie auch ihren Gott dort anbeten können. Und die Al-Aqsa-Moschee ist für die Moslems. Also ist es kein Problem, dass wir auf dem Tempelberg Christen, Juden und Moslems beten. Das ist das Neueste. Brauchen wir keinen extra Tempel bauen. Der steht schon. Und wir haben von der Bibel her, in der letzten Zeit wird sich der Antichrist sich in den Tempel setzen. Das wäre vor Jahren nicht denkbar. Das wäre vor Jahren nicht denkbar, was in unseren Tagen alles so passiert. Sind wir die letzte Generation? Die Bühne, die Plattform für den Antichristen steht bereits, da muss man gar nicht mehr bauen. Oder seit 2008 haben wir in Deutschland einen Homo-Fernsehsender für Schwule und Lesben. Und so, und wird finanziert von Hannover, von einer Zeitung. Und da wird also Ratschläge gegeben für geile Sexserien werden da geboten für Zuschauer und dann nachts, wenn da kein Programm läuft, da schwimmen Männer mit blauen Badehosen im Aquarium und das kannst du zugucken. Also seit 2008, wir sind in der Endzeit, Berufsschwule geben anderen Schwulen Ratschläge, wie man das und jenes macht oder wie man das und jenes erreicht. Wenn du nicht rechtzeitig aufwachst, wirst du vielleicht auch mit blauen Badehosen im Aquarium schwimmen, von wem auch immer. Es ist Zeit aufzuwachen, denn wir entwickeln uns so schnell. Ja, du sagst, ja, das ist noch weit weg. Du brauchst nicht so weit weggehen. Nur hier in der Müllerstraße, ein paar Häuser weiter, in der Baptistengemeinde der Müllerstraße hier im Taufbecken, hat der Pastor Moslemkinder zum Punchen eingeladen, Planschen. Die Moslemkinder sollen im Taufbecken etwas Heiliges, Taufbecken ist was Heiliges, da wird ja getauft, aber der hat angeboten, bei mir können jetzt Kinder, also Moslemkinder ganz besonders, eine besondere Attraktion, stand in der Zeitung und so weiter, die sollen planschen dürfen. Verstehst du, also die sind nicht so weit entfernt, da irgendwo in Afrika oder im Dschungel, nein, wir sind hier in Deutschland. Die Bibel sagt, wir sollen die Perle nicht vor die Säue werfen. Weißt du, wenn die Moslemskinder baden wollen, wir haben so viele Tümpels, da wo man wirklich schön baden kann, es muss nicht ausgerechnet ein Taufbecken sein, der Baptistengemeinde. Sind wir schon in der Endzeit, dass sogar die Baptisten ihr Taufbecken anbieten zum Planschen für die Moslems? Wo bieten die Moslems den Baptisten was an? Wir sollten mal abdenken, diese Prioritäten, das Gleichgewicht. Weißt du, du solltest selbst die Antwort geben. Sind wir in der Endzeit? Wenn die da schon so weit sind, wenn schon das grüne Holz steht in der Bibel, schon so behandelt wird oder so reagiert und so handelt, was soll mit dem dürren und trockenen Holz sein, steht in der Bibel. Was soll mit den dürren Christen, mit den Namenschristen, mit den nominellen Christen sein, wenn das schon so Baptisten, also sowas Heiliges, wo Menschen den Bund mit Gott schließen, planschen Moslemkinder. Sind wir in der Endzeit? Sind wir die letzte Generation? Kann es noch irgendwas Perverseres geben? Gibt es noch irgendetwas? Es gibt Gemeinden, auch hier in Tegel ist eine Gemeinde, oder sie sind in Deutschland überall an verschiedenen Städten. Weißt du, wir sollen uns lieben. Da ladet der Pastor Leute ein und sagt, Leute, nehmt einander Mann und Frau auf den Schoß und schüttelt und liebt und drückt. Liebe ist das. Liebe ist es. Weißt du, sexuelle Gefühle, die nehmen sich in den Arm und schmusen, das ist Liebe. Natürlich, für Fleischliche ist es wirklich ein Angebot. Aber da habe ich mehr, wenn ich in Disco gehe, als in eine fromme Gemeinde und ein Vorzeichen. Und dann, wir lieben uns. Und dann werden Partner getauscht. Weißt du, wenn du deine Frau in den Arm nimmst und sie drückst, ist okay und küsst. Aber du sollst nicht irgendeine Frau ist in der Gemeinde. Leute, die das Licht Gottes hatten, den Heiligen Geist hatten, die amüsieren sich. Wir sind in Sodom und Gomorra. Und dann muss Gott mit mächtiger Hand rausziehen und retten. Gott muss mit recht mächtiger Hand. Lot, du hast hier draußen nichts zu suchen. Komm rein, hinter der Tür. Und die Tür geht zu. Und dann sind die Leute mit Blindheit geschlagen worden. Und die haben die Tür nicht mehr gefunden. Weißt du, Gott muss die Gottlosen mit Blindheit schlagen, dass die uns gar nicht mehr finden. Uns in Sicherheit bringen. Es ist höchste Zeit. Und wer nicht aufpasst, auch Leute, die hier mal bei uns waren, sind bei dieser Sekte abgewandert. Einfach Liebe. Es ist so wunderbar, sich zu lieben. Bruder Matthäus, du verstehst nicht. Ich verstehe schon, was Liebe ist. Aber wir sollen die Liebe Gottes haben. Und dann, was das Schlimme ist dabei, bei den Pastoren geht die Ehe auseinander am laufenden Band. Sogar die hier von Berlin. Und die anderen, da platzt eine Ehe nach der anderen, weil das hält nicht. Die Frauen werden eifersüchtig. Und das, wo sind wir denn? Wo sind wir denn? Sind wir in der letzten Zeit, in der Endzeit? Wacht auf, ruft uns die Stimme. Gibt es ein altes Kirchenlied? Wacht auf, ruft uns die Stimme. Wir sollen aufwachen. Vielleicht wollen wir noch weiter schlafen. Aber dann werden wir durch Trübsal gehen müssen, durch viel Trübsal, durch viel Leid, durch viel Herzeleid, durch viele Enttäuschungen, durch viele Verbitterkeit und Verbitterung. Wir können uns so viel ersparen, wenn wir den Herrn so richtig begreifen, was ist der Herr in der letzten Zeit. Lass uns aufstehen. Vater, ich danke dir, dass du uns rechtzeitig warnst immer und dass du uns im richtigen Augenblick wieder reinholst, wenn wir das letzte rausgeben wollen und denken, das ist vielleicht ein Kompromiss. Herr, du willst keine Kompromisse und du willst nicht, dass wir Kompromisse machen und Gefälligkeiten machen und die Welt versuchen, auf irgendwelche krumme Tour zu gewinnen. Nein, Herr Jesus, du hast uns deinen Weg gewiesen, folge mir nach. Herr, und wenn wir dir nachfolgen, wir werden das Ziel erreichen. Herr, und das Wichtigste ist, dass wir das Ziel erreichen in der Endzeit, dass wir dabei sind, wenn der Herr die Seinen ruft, durch die Gnade meines Heilands bin ich dort. Herr, wenn du uns nicht gnädig wirst, wir werden alle verloren. Werden alle verloren gehen, werden wir alle mit dem Antichristen marschieren. Aber Dank sei dir, Herr Jesus, dass du deine Hand auf uns hältst und dass du uns im richtigen Moment reinziehst. Auch wenn es uns manchmal wehtut und wenn wir fast manchmal ersticken dabei. Herr, aber du ziehst uns rein und du sagst, pass auf, geh nicht hin, warnst uns und schockierst uns manchmal und lässt uns mit dir allein in der Kammer sitzen. Vater, ich danke dir, dass du uns von diesen Gefahren der Sodomisten, dieser Welt, wegholst. Vater, und dass du uns im festen Grund stellst und dass wir wirklich auch die Stürme und die Krisen der Endzeit überleben und wirklich überstehen. Herr, genau das ist es, was ich möchte, überstehen. wenn du die Zeit nicht verkürzen würdest, würde kein Mensch selig werden. Deshalb, Herr, ich danke dir, dass du immer an uns arbeitest und an uns denkst und uns nicht aufgibst. Da ist keiner da, auch hier in diesem Raum heute, da ist keiner da, den du aufgeben würdest. Du gibst niemand auf, wenn er nur in der Bedrängnis, in seiner Not zu dir flieht und dich anruft. Jeder, der dich anruft, der wird gerettet. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Amen.